Literaturcafé.de und Börsenblatt.net, das Online-Magazin für den deutschen Buchhandel, präsentieren den
Buchmesse-Podcast 2008.
Mit freundlicher Unterstützung von BOD.de, einfach veröffentlichen, und Jokers.de, gute Bücher restlos günstig.
Herr Raoul Schrott, Sie haben eine wahre Meisterleistung vollbracht. Sie haben die komplette Ilias, die Homer zugeschrieben wird, neu übersetzt. Das macht 24 Gesänge und, jetzt muss ich nachschauen, 15.693 Verse. Was Sie oftmals betont haben, ist, dass es keine reine Neuübersetzung ist, sondern tatsächlich eine komplett neue Fassung. Und das haben Sie dadurch realisieren können, dass Sie das klassische Versmaß, der Hexameter, in eine zeitgemäße Sprache übertragen haben. Und wenn ich Sie jetzt so anschaue, dann kann ich mir weidlich vorstellen, welche Freude Sie empfunden haben müssen, Zeus auch mal Himmelherrgott noch einmal fluchen zu lassen. War das so?
Das stimmt natürlich aber nicht aus Spitzbübigkeit, sondern einfach, weil all diese Materialien bei Homer angelegt sind, aber bisher nicht zu Vorschein kamen. Das liegt an zwei Dingen. Ich habe zum einen den Hexameter nicht benutzt aus einer wohlüberlegten Idee heraus, nämlich der griechische Hexameter funktioniert über Tonhöhen, C, F und G, über Tonlängen, lange und kurze Vokale, und hat nur ganz diskret darunter einen Taktschlag. Unsere heutige deutsche Sprache kennt in dem Versmaß keine Tonhöhen mehr, wir singen nicht mehr Gedichte, andernfalls würden Sie glauben, ich hätte ein Gläschen Wein zu viel gehabt. Wir unterscheiden in der deutschen Sprache, die kennt das überhaupt nicht mehr zwischen langen und kurzen Silben, wie es die Griechen automatisch taten. Bei uns ist aber der Taktschlag so dominant, dass die Idee Homers Versmaß, das ein sehr schwebendes ist, weil dort, wo er auf C, F und G raufgeht, dort, wo die langen und die kurzen Silben sind und dort, wo der Taktschlag liegt, das fällt nie auf einen einzigen Punkt zusammen, sondern hält sich beständig in der Schwebe. Das ist etwas, was man in der Musikersprache synkopiert nennt. Also ein permanentes, dynamisches Singen, das eigentlich mehr mit moderner Oper zu tun hat, als mit sonst irgendetwas. Dazu glauben, man könnte das mit dem deutschen Hexameter wiedergeben. Di-da-da, 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 bam, di-da-da, 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 bam. Ist erstens monoton, zweitens hat es mit dem griechischen Versmaß nichts zu tun und drittens wäre das Publikum, wenn das damals so vorgetragen werde, genauso schnell eingeschlafen, wie das deutsche Publikum bei den bisher gängigen Homer-Übersetzungen eingeschlafen ist. Anderer Punkt ist, Dichtung leitet sich vom Wort Diktion ab, von einer künstlichen Sprache. Homers Diktion damals war eine völlig andere als unsere heutige poetische, literarische Diktion. Homer damals hatte nur Satzbausteine zur Verfügung, die er in einer stilneutralen Ebene, wie stilneutrale Lego-Bausteine, für alle möglichen Situationen anwenden muss. Das heißt, er schlägt alle Situationen, die in der Ilias so dramatisch sind, wie sie nur sein können, in Konfliktsituationen, die zynisch, sarkastisch, ironisch, herabwürdigend, provozierend, aber auch traurig, elegisch, larmoyant, weinerlich, sentimental. All diese verschiedenen Stilregister, die kann er mit nur einem einzigen neutralen Instrument bewältigen. Sprich, wenn Hektor von Andromache Abschied nimmt, ist das dieselbe getragene Sprachebene, wie wenn zwei Krieger sich auf dem Schlachtfeld gegenseitig herausfordern. Konkretes Beispiel dazu, wenn Paris sich mit Helena in einem Bett liegt und liebt, dann heißt es dort, sie mischen sich in Liebe. Wenn aber Nestor sagt, wir ziehen uns nicht eher zurück, als bis wir Troja eingenommen haben und die Frauen dort vergewaltigt haben, ist es auch die Rede davon, sich in Liebe mischen, was hier absolut nicht der Fall ist. Also Homer kennt kein hohes Register, er kennt kein niederes Register, er kennt nur ein mittleres Register, deutet aber an, wie es gemeint ist. Da es nun im Deutschen zu entfalten, die Tonlagen hochzuheben dort, wo sie hoch sind, die Tonlagen aber auch im Niederen zur Geltung zu bringen, heißt diese Diktion, das, was damals sehr unvollkommen in einer allgemein gehaltenen Sprache verpackt war, heute mit unseren heutigen sprachlichen Mitteln zur Geltung zu bringen. Im Grunde genommen ist es so ähnlich, wenn man an die Satzbausteine denkt, und Homer ist ja ein sehr anschaulicher und bildlicher Künstler auch. Homer hat damals mit seinen Worten Mosaike gemacht. Mein Bestreben war es, aus diesen Mosaiken Bilder zu machen, die laufen lernen, sprich einen Film zu machen. Da sind natürlich Adaptationen da. Das ist ein Eingreifen des Textes, der über eine bloße philologische Übersetzung hinausgeht. Aber das heißt nicht, dass ich da etwas künstlich aufgemutzt oder aufgepeppt hätte, sondern all das ist von den Göttern und ihrem Chaos und ihrem Zynismus ihrem burlesken Streiten, Zeus und Hera sind wie Sokrates und Xantippe. All das ist im Text bereits angelegt, weil Homer das jedes Mal deutlich markiert. Ich habe es dann nur ausgearbeitet in einem nicht interpretatorischen Akt, und das klingt zu frei, sondern wirklich in einem texthermeneutischen Akt, der so versucht, von Zeile zu Zeile, auch über ein sehr intensives philologisches Studium der gesamten Kommentare, die es zu Homers Ilias gibt, tausende von Kommentarseiten zu Etymologien zu jedem einzelnen Vers, herauszufinden, was steckt im Text, was ist das wörtlich Gemeinte, was steckt zwischen den Zeilen, was schwingt mit, denn das ist bei der Poesie ebenso wichtig wie das, was gesagt wird, um es dann versuchen, nicht das wiederzugeben, was Homer damals gesagt hat, sondern was er gemeint hat, welche Bilder er zeichnet, welche Situationen er skizziert. Und das bringt dann eigentlich diese Geschichte, glaube ich, sehr lebendig wieder zum Vorschein.
Das ist natürlich das Augenscheinlichste, dass man auch eine inhaltliche Veränderung dadurch hervorruft, dass sie also das derart radikal auch neu übertragen haben. Mich interessiert trotzdem, gab es nie Bedenken? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie sitzen am Anfang, der erste Gesang der Ilias, und da ist so die Hundemarke Homers, die da diesen Zorn anspricht, das Zornesmotiv. Und es heißt da auch noch in der meistzitierten Version bei Voss, singe mir vom Zorn des Achilleus. Und Sie machen daraus eine Bitternis. Das ist also ein vollkommener andere Motivation, die da auch dahinter steckt.
Es ist also Homers Idee, ins Deutsche zu übertragen, ist wie eine Melodie von einem Instrument aufs andere. Das, was Homer mit seinem Menin meint, gibt das deutsche Wort Zorn nur unvollkommen wieder, weil Zorn nur kurz aufblüht. Wut ist zu platt und blank dafür. Das heißt, ich habe zum ersten Mal diese Bitternis, weil Bitternis nicht nur die bittere Galle ist, die einem hochkommt, sondern weil es auch das ist, was Homer durch diesen Zorn sich auslösen lässt. Nämlich Achilleus Zorn ist es, der dann das gesamte griechische Heer in die Verderbnis jagt. Da ist die Bitternis sowohl das Subjektive als auch das Objektive, was dadurch ausgelöst wird. Das dann in der Zeile 2 zur Wiederholung zu sagen, vom verfluchten Groll, denn der Groll ist das, was beim Zorn und bei der Wut länger bleibt. Das ist das, was in einem weiter schwelt und kocht. Und deswegen jedes Mal, wenn Homer das Wort Menis ins Spiel bringt, ist wieder an die jeweilige psychologische Situation anzupassen. Deswegen heißt es einmal Zorn, deswegen heißt es einmal Hass, deswegen heißt es einmal Wut, deswegen heißt es einmal nur beleidigt sein. Und deswegen beginnt der Anfang mit der Bitternis, weil das, ich glaube, die Etikette ist, die all diese verschiedenen Variationen von Zorn, Wut, Groll und so weiter unter eine Deckung bringen kann und zeigen kann, wie schrecklich das Ganze ist. Also das war für mich einfach ein präsenteres Wort als nur das Wort Zorn. Andererseits aber, ich glaube, es ist ein falscher Respekt, wenn man Homer gerecht werden will als der Säulenheilige, der nur in Deutschland eigentlich ist. In Österreich oder in der Schweiz weiß man, Homer ist ein alter Dichter, aber er ist keine heilige Kuh. Und ich habe vor ihm Respekt als Dichter. Das heißt, ich sehe seine Geschichte und ihn als Autor, als der Zeitgenosse, der er damals einmal war, der einen Text schreibt, so wie wir heute Texte schreiben, für ein Publikum, das diese Texte damals hörte. Mich interessiert nicht die Rezeptionsgeschichte, was daraus gemacht wird, was alles reinprojiziert wird, denn das ist eine Vergewaltigung von Literatur, die das Feuilleton bei uns auch tagtäglich betreibt. Mich interessiert der Text, was im Text angelegt ist, was ein Text auslösen kann. Und da ist ein Homer, ein Kollege, den ich äußerst schätze, den man beim Übersetzen besser kennenlernt, als wie wenn man mit jemandem 20, 30 Jahre verheiratet ist. Da weiß man auch, wie jemand seine Zahnpastatube ausdrückt, was er für Macken hat, was er kann und was er nicht kann. Und ich versuche ihm ganz uneigennützig nur meine Sprache zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich habe mir ganz einfach vorgestellt, was passieren würde, wenn Homer sozusagen gefriergetrocknet nach 3000 Jahren wieder aufwachen würde und seine Geschichte, so wie er sie damals für sein Publikum erzählt hat, mit dem, was er dadurch intendiert hat, mit den Lachern, die er dadurch auslöst, der Betroffenheit, den Witzen, der Dramatik, dem schauerlichen Geschehen auf dem Schlachtfeld, den Landschaftsbildern, die er so wunderbar skizziert. Was passieren würde, wenn er jetzt heute aufwacht und steht auf einem völlig anderen Publikum, 3000 Jahre später, das einen völlig anderen Kulturhorizont besitzt, den er erstmal wieder auffüllen, antippen, nachhelfen muss, und das Ganze noch in einer Sprache, die er nicht kann. Also ich war nur derjenige, der versucht hat, ihm zu seiner Geschichte zu verhelfen, ohne dass ich dabei etwas Eigenes unterbringen wollte. Dass man als Interpret natürlich immer als Person präsent ist, ist bis zu einem gewissen Grad nicht ausschließbar, aber ich habe das versucht, so sehr auszuschließen, wie ich das nur kann. Also das ist nicht meine Ilias, sondern das ist meine Lesart der Ilias aufgrund eines sehr intensiven philologischen und hermeneutischen Studiums.
Sie haben letztendlich überhaupt dem Mythos als solchem wieder seine ursprüngliche Aufgabe zugewiesen. Wenn man davon ausgeht, dass Mythos bezeichnen soll, dass es vereinfachend das Unbekannte in bekannten Schemata vermitteln soll. Was heutzutage so nicht mehr unter einem Mythos verstanden wird.
Gut, also da würde ich jetzt widersprechen, weil das, was Homer produziert hat, kein Mythos ist, das ist zum Mythos geworden. Homer hat einen Text produziert und das auf eine äußerst ausgeklügelte Weise, die Ilias zum eigentlich ersten Text der Moderne in Europa macht. Also er hat eine Konzeption von 24 Gesängen, bei der erste Gesang genau 21 Tage umfasst, genauso viel wie der letzte Gesang. In der Ilias gibt es genau 666 Reden, gibt es gezählte 300 Konfrontationen. Das ist eine richtige komponierte, ausgeklügelte Textmaschine. Und dem nun zu einem neuen Leben zu verhelfen, glaube ich, hat weniger mit Mythos zu tun. Ich habe im Gegenteil versucht, diese Textmaschine ist ja immer wieder vorgetragen worden von professionellen Vortragenden, die Rhapsoden hießen. Nach dem Wort Rhapsos, der Stab, den Taktstab, mit dem sie sich, um sich im Rhythmus zu halten, dem Text Ausdruck verliehen, Körperlichkeit, Stimme verliehen. Das heißt, diese Rhapsoden haben diesen, wie gesagt, stilneutral verfassten Text in ihre Mimik und Gestik und in ihre schauspielerische Kunst umgeformt und haben diesen Text ausagiert. Das heißt, ihm all die Intonationen gegeben, die man einem solchen Text geben kann. Und es gab einen regelrechten Wettbewerb, wer Homer besser, prägnanter interpretieren kann. Das heißt, ich habe denselben stilneutralen Text genommen, das aber nicht als Schauspieler ausagiert, sondern als Schriftsteller, was auch eine Art von Schauspielerei beim Übersetzen ist, versucht auf dem Blatt auszuagieren und die jeweilige Tonlage mal nach rechts, mal nach links, mal rauf, mal runter zu modulieren, dass sie zur Situation passt.
Und haben damit auch den Sprecher Zapatka vor eine seiner größten Aufgaben vermutlich seiner Karriere gestellt. Im Auftrag des Hessischen Rundfunks und des Deutschlandfunks ist also genau Ihre Neufassung jetzt auch aufgenommen worden in einem Hörspiel. Wunderbare Produktion ist bis vor wenigen Tagen auch gelaufen, wird dann im Deutschlandfunk ab Weihnachten, meine ich, auch wieder regelmäßig wiederholt. Wie war das? Hatten Sie darauf Einfluss oder hatten Sie, Sie erzählten ja auch, diese Gesänge, die Sie im Ohr hatten, dann auch übertragen wissen wollen auf diese Hörbuchproduktion oder haben Sie sich da komplett rausgehalten?
Also meine Idee war es eben, nur einen Schauspieler zu nehmen nach dem alten rhapsodischen Prinzip, denn man hätte ja diese Produktion durchaus auch bombastisch gestalten können. Nur dann hätte man, ich weiß nicht, wie viele Figuren auftreten, das habe ich dann wieder nicht gezählt. Bei 666 Reden sind also wirklich, also sicherlich 200 verschiedene Figuren, hätte man 200 verschiedene Stimmen nehmen müssen, um das alles zu bedienen. Und das hätte dem Ganzen eine Bombastik gegeben, die, ich glaube, Klaus Buhlert als Regisseur und Manfred Zapatka wirklich blendend umschifft haben, vor allen Dingen, weil es ein Erzähler ist, wie schon damals, der in alle Rollen schlüpfen muss, der nicht nur die Erzählstimme bietet, sondern aus dieser Erzählstimme in die Rolle Heras und in die Stimme des Zeus, aber auch in die des Achilleus und des Agamemnon und die der Frauen fallen muss. Und das macht Manfred Zapatka mit so einer subtilen Nuanciertheit und das macht der Regisseur dann auch mit so einer Zurückgenommenheit. Also da ist mein Respekt groß, weil sich dann meistens zeigt, dass wenn jemand was mit einfachen Mitteln machen kann und sich zurücknehmen kann, dann ist das die größere Kunst, dass das mit allen möglichen Mätzchen anzuhäufen. Und für mich ist das diese Art von elementarem Erzählen, die einer der zentralsten Dinge des Menschen ist, dass da jemand kommt und eine Geschichte erzählt. Dass man es übers Radio bringt, heißt, man muss ein paar Schallräume machen, um das klarer zu akzentuieren, um das hörbar zu machen, was sonst bei einem Schauspieler sichtbar wäre. Aber das ist auf eine so minimalistische Art gemacht, dass man wirklich, und ich habe mir den Text dabei eigentlich zum ersten Mal angehört, dass ich, obwohl ich es übersetzt habe und das bei Gott genug kenne, aber das war spannend, weil man da einfach alles vergessen konnte und nur zuhören. Und das schafft eine Art Vertrautheit mit dem Text und der Text schafft dadurch eine Art von Vertrautheit mit der Welt, dass da wirklich plötzlich alles in einem Punkt zusammenfindet.
zum Abschluss. Sie haben eine wahre Odyssee hinter sich. Wie schaut es aus? Wann ist die Odyssee als nächstes dran?
Also ehrlich gesagt, 3 Jahre mit Homer genügen mal für die nächsten 20 Jahre. Also ich hink mir mit meinen eigenen Sachen inzwischen so hinterher. Ich habe mir gedacht, das geht alles ein bisschen schneller, dass ich mich auf meine eigenen Sachen freue. Also es ist sehr schön, einmal im Leben Homer gewesen zu sein, aber das ist keine Dauerrolle.
In der Rolle haben Sie glänzend performiert. Ich danke Ihnen, Herr Schrott.
Danke, ebenfalls.
Weitere Infos zu dieser Podcast-Folge finden Sie unter www.literaturcafé.de.